Diese Folge wird unterstützt von Blackroll.
Irgendwann kam ich zu dem Punkt und dachte mir so, ich glaube, um wirklich für mich einen Schritt weitergehen zu können im Leben, darf ich auch eine Tür schließen. Es war vielleicht gerade mal so eine Seite in meinem Buch, wo es darum ging, dass meine damalige Trainerin zu mir gesagt hatte, ich sollte mich mehr aufs Turnen konzentrieren, aufs Training konzentrieren und nicht irgendwie Schäfchenstündchen in der Mittagspause machen.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zu unserer neuen Folge Voice of Athletes. Heute gibt es wieder eine Story-Folge. Und zwar sprechen wir mit der ehemaligen Turnerin Kim Bui. Sie hat die längste Karriere im deutschen Frauenturn hingelegt, ist dreifache Olympionikin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Mitglied der Athletenkommission im IOC, Speakerin und systemische Coach. Heute blicken wir hinter die Kulissen des Lebens als Leistungssportlerin, aber vor allem sprechen wir über den Karriereausstieg. Was passierte danach? Selbstfindung, Selbstständigkeit, Medienberichte und die ersten Schritte in die Sportpolitik. Viel Spaß mit der Kim Bui-Story. Ja, Kimi, schön, dass du da bist heute und wir über deine Story sprechen.
Ich freue mich auch ganz arg hier zu sein und bin schon gespannt auf deine Fragen.
Genau, wir haben das jetzt so ein bisschen anders aufgeteilt dieses Mal, weil die Kim-Story natürlich sehr, sehr lange ist und wir sonst Stunden hier verbringen würden. Daher starten wir mit dem Moment, als die Karriere zu Ende ging. Wir haben ein paar Headlines rausgesucht, weil natürlich die Presse auch schon viel über dich berichtet hat. Und das ist auch so ein bisschen unser Anhaltspunkt heute. Und so sind die Kapitel aufgebaut. Also seid gespannt. Wir starten mit der ersten Headline der Münchner Abendzeitung. Eine Kämpferin hört auf. Kim Bui verlässt die Turnbühne. Ja, Kim, erzähl mal, wie war denn der letzte Moment deiner Turnkarriere?
Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Es ist fast so ein bisschen, als wäre es gestern erst gewesen. Der letzte Moment ist, der mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, wo ich gelandet bin nach meiner allerletzten Übung und ich meine Arme in die Luft gehoben habe und mich dann vom Kampfgericht abgemeldet hatte und dann ist es einfach über mich hergekommen. Also ich habe dann einfach den Emotionen freien Lauf gelassen. Ich war irgendwo so erleichtert, dass es jetzt endlich dieser Moment gekommen ist. Und auf der anderen Seite auch irgendwo traurig, weil ich genau wusste, jetzt ist das Ende, jetzt ist es vollbracht, jetzt ist es vorbei. Und ich habe es auch, das, was ich mir vorgenommen habe, war zumindest nicht zu verkacken, die letzte Übung, einfach nur durchzuturnen. Und es ist mir gelungen und ich stand da einfach und dann habe ich einfach losgeheult. Ich habe geheult, die ganze Halle in München hat gebebt, alle Menschen sind aufgestanden. Ich habe noch kurz meinen Trainer umarmt und dann stand ich da irgendwie alleine am Gerät oder auf dieser Matte und habe mich umgeguckt und habe einfach nur geheult, weil ich das gar nicht glauben konnte in dem Moment.
Die Stimmung war krass in der Halle. Ich war auch da. Also es waren Standing Ovations. Irgendwie alle haben das mitgefiebert mit dir. Da ging es dann gar nicht mehr ums Barrenfinale, sondern einfach nur so schafft sie den letzten Moment da nochmal zu performen. Also die Leute waren da wirklich mitgerissen. Das war super, super schön zu sehen. Und für dich ja auch, du beschreibst es ja auch in deinem Buch, da kommen wir nachher noch drauf, so der krönende Abschluss. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist denn der Weg dahin gewesen? Weil du warst ja so lange, du hast die längste Karriere im deutschen Frauenturn, wie man immer so schön sagt. Was war denn so der Grund zu sagen, jetzt ist es soweit? Also wie war so das Jahr zuvor? Nimm uns doch da mal mit zu sagen, oder was war der ausschlaggebende Punkt am Ende zu sagen, so und jetzt höre ich auf?
Ich glaube, ich würde gar nicht nur ein Jahr davor zurückgehen, sondern so noch ein Stückchen weiter. Dieser Prozess hat nämlich schon viel, viel früher angefangen. Und die meisten Sportler, Sportlerinnen wissen, dass eine Sportkarriere irgendwann endlich ist. Also man kann Leistungssport nicht unendlich lange machen. Und irgendwann in der Karriere fängt man doch drüber nachzudenken, was will ich noch, was will ich erreichen, wo soll die Reise hingehen? Und bei mir hat es tatsächlich 2016 angefangen, nach den Olympischen Spielen in Rio, nach meinen zweiten Olympischen Spielen, wo ich dann dachte so, wann ist denn jetzt vielleicht so ein Moment, wo man aufhören kann?
Das sind ja dann schon 16 bis 22 war
fast
das
Ende. Fast 6 Jahre.
6 Jahre vorher, ja. Okay.
Da hat dieser Prozess zumindest angefangen, wo ich mir dachte so, okay, wo soll es hingehen, wann kann ich meine Karriere beenden oder vielleicht auch, wie kann ich meine Karriere beenden, weil das ist auch immer so ein großer Punkt. Und damit habe ich mich beschäftigt, ich bin damals ins Coaching gegangen und habe mir diese Fragen gestellt und habe es auch mal irgendwo ruhen lassen. Also habe sie ausgesprochen und dann war die Frage halt da. Und dann ging das so ein bisschen so Jahr für Jahr und habe dann geguckt und es hieß auch immer so, ja, man merkt das oder man spürt das. Und habe ich immer in mich hineingefragt und so, wann ist jetzt dieser Moment? Wann spüre ich, dass es jetzt zu Ende gehen kann oder gehen soll vielleicht auch? Und dann gab es die WM 2019 in Stuttgart. Und es ist eine Heim-WM. Ich hatte schon mal 2007 eine Heim-WM in Stuttgart gehabt, wo ich nur Ersatzturnerin war, also nicht offiziell mit dabei. Und ich wollte so eine Heim-WM wirklich selbst erleben, mit in der Halle stehen. Und war auch schon so ein kurzer Moment da, ist es vielleicht ein Moment aufzuhören? Es ist heimisches Publikum, es ist in Stuttgart. Aber ich habe es nicht gefühlt. Es war so innerlich so, nee, ich glaube, ich mache da noch weiter. Und dann natürlich wäre der nächste Schritt die Olympischen Spiele 2020. Ich sage jetzt mal gewesen, weil wir alle wissen, was dann kam das Jahr da drauf und dann wurden sie verschoben und haben erst 2021 stattgefunden. Und dann, weil ich diesen Schritt schon gegangen bin, habe ich gesagt, hey, ich gehe den noch weiter, ich ziehe das durch zu den Olympischen Spielen. Warum soll ich jetzt irgendwie vorher aufhören? Aber dann hätte ich auch in Stuttgart aufhören können. Aber dann habe ich gesagt, ich mache noch weiter. Und auch in Tokio bei den Olympischen Spielen habe ich auch nicht dieses Gefühl gehabt, innerlich so, okay, jetzt kann ich damit aufhören. Dann bin ich auch zurückgekommen und habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie geht's weiter? Und dann hatte ich das allererste Mal in meiner Karriere, so, das war Dezember 21, Januar 22, war so eine Umbruchstimmung auch in mir selber drin. Ich habe mir eine Auszeit genommen, um mich wirklich zu fragen, wo soll es jetzt hingehen? Ich habe mein Studium beendet und was ist der nächste Schritt? Was will ich? Im Turnen habe ich eigentlich alles erreicht. Also ich war bei den Olympischen Spielen, ich war bei zig Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, habe Europameisterschaftsmedaille im Einzelnen geholt und Was nun? Und dann war es auch in der Zeit tatsächlich auch bei mir privat so, wo ich viel Umbruch hatte und mich viel hinterfragt hatte, auch da, wo geht privat die Reise hin? Nicht nur im sportlichen Sinne, sondern auch, ja, ich habe Studium fertig, welchen Beruf nehme ich? Mache ich einen Beruf? Was mache ich? Was will ich? Wo will ich arbeiten? Womit will ich Geld verdienen? Und es war so eine richtige, ja, Aufruhr in mir drin und irgendwann kam ich zu dem Punkt und dachte mir so, ich glaube, um wirklich für mich einen Schritt weitergehen zu können im Leben, darf ich auch eine Tür schließen. Und in dem Fall zu sagen, ich höre mit dem Turnen auf, wäre eine ziemlich große Tür, aber vielleicht auch der notwendige Schritt, um auch wirklich weitergehen zu können. Und das war dann so innerlich, wo ich dachte so, boah, und da kam vieles zusammen bei mir und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss aufhören. Ich muss mit dem Turnen aufhören, weil es eben auch schon ein Gedanke ist, der so lange in mir drin war. Und innerlich habe ich gedacht, ich glaube, langsam fühle ich. Jetzt kommt, glaube ich, dieser Moment, wo ich wirklich aufhören möchte, innerlich, um das dann auch nach außen hin zu kommunizieren oder zumindest nach außen hinzutragen oder das auch dann wirklich zu machen.
Das war natürlich der andere
Schritt. Nochmal ein ganz anderer Schritt. Und tatsächlich war ja dann eben, war klar, dass die Europameisterschaft im August in München stattfindet.
Also nochmal Heim-EM quasi.
Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, dann auch aufzuhören, weil es ist zu Hause in Deutschland. Da können ganz viele Freunde, Familie mit dabei sein. Ich hatte schon mal eine Heim-EM 2011 in Berlin. Da war die Stimmung einfach richtig genial, richtig cool. Und habe ich gesagt, Olympische Spiele 21 in Tokio waren ohne Zuschauer und es war dann so das erste große Event wieder. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, oftmals denken Sportler ja in so Olympiazyklen, alle 4 Jahre. Und ich hatte nicht dieses Gefühl in mir drin zu sagen, okay, ich packe das jetzt nochmal 2 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen 2024. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, ich glaube, jetzt ist der Punkt und
hat ja auch alles gut geklappt. Also es war ja dann wirklich auch so das Traumende, was sich ja jeder andere Sportler wahrscheinlich auch so wünscht, dass man quasi mit so einem Highlight und Standing Ovations dann so eine Bühne auch verlassen kann. Wir hatten da vorher ja viel diskutiert. Sagt man es vorher? Sagt man es nicht vorher? Ab wann geht man an die Presse? Wie war das für dich, mit dem Druck natürlich umzugehen, dass alle wussten, du hörst jetzt auf und diese letzte Übung muss ja gut werden, weil wenn sie jetzt nicht gut wäre, könnte man nicht sagen, ja komm, dann machen wir doch nochmal einen Wettkampf, dann nehmen wir die nächste Runde. Wie war das so für dich dann auch dann vor Ort bei dem Podiumstraining und bei den Wettkämpfen? Und dann war ja auch die Frage Quali, schafft sie es ins Finale, schafft sie es nicht? Wann wird denn jetzt die letzte Übung sein? Wie hast du das vor Ort erlebt?
Ich habe mir tatsächlich sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Eben, sage ich es vorher, sage ich es nicht? Trete ich einfach dann leise ab, wenn ich dann meinen letzten Wettkampf oder meine letzte Übung geturnt habe und sage dann danach, okay, hey, das war's? Oder kündige ich das vorher an? Und das war so ein richtiger Zwiespalt in mir. Und ich war dann nochmal kurz auf einem Kurzurlaub, 5 Tage auf Sardinien. Und da habe ich mir das nochmal echt durch den Kopf gehen lassen und habe auch mit vielen Freunden drüber gesprochen, mit meinem Sportpsychologen. Und dann kam ich zu dem Schluss zu sagen, hey, ich sag das vorher der Öffentlichkeit. Ich habe sehr vieles in meiner Karriere immer so ein bisschen für mich gemacht, gar nicht so viel an die Öffentlichkeit und sehr viel oder weniger kommuniziert, was in mir abgeht. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann kann ich die Öffentlichkeit vielleicht auch mitnehmen. Und wie hat so schön ein Freund zu mir gesagt, dann nimm dir das mit, was dir zusteht. Mhm. Und das kann ja auch nochmal ein Push sein von der Öffentlichkeit. Und dann habe ich gedacht, es ist schon ein ganz großer Druck, der dann auf mir lastet, weil eben, so wie du sagst, dass ich nicht sagen kann, okay, vielleicht machen wir es dann nochmal, vielleicht mache ich dann noch eine Übung, weil sie dann schlecht war. Was passiert, wenn ich dann verkackt habe, die Übung? Trete ich dann davon so ab? Aber das waren so viele Gedankenspiele. Aber am Ende habe ich gesagt, hey, komm, ich sag's der Öffentlichkeit, dann ist es irgendwo wirklich endgültig. Und ja, das war, ich habe es dann quasi eine Woche, bevor die Europameisterschaft in München begonnen hat, dann der Öffentlichkeit kommuniziert. Ich hatte das ein, zwei Tage vorher meinem Team kommuniziert. Das war sehr, sehr emotional. Da haben Leute so wie Pauline und auch Sarah haben dann geweint und Pauline so, Kimi, das kannst du uns doch jetzt nicht antun. Und es war wirklich emotional. Es war eine ganz große emotionale Reise und eine ganz emotionale Woche. Und dann sind wir alle nach München. Alle wussten Bescheid, Pressemitteilung war raus und du erinnerst dich auch, ja, wir hatten da viel Arbeit gehabt und das auch irgendwie, ja.
Das Interesse war auf jeden Fall groß, war aber, ja. Was auch schön war natürlich.
Weil es unerwartet war, weil ich glaube, viele das nicht erwartet haben, eben weil ich nicht so jemand bin, der mit all den Dingen, die in mir drinne sind, so auch rausgehe. Dann sind wir nach München gereist und hatten dann das Podiumstraining und das war für mich so der Moment, okay, jetzt ist es alles passiert, jetzt zum letzten Mal. Zum letzten Mal ein Podiumstraining, was immer sehr aufregend war, wenn man eine neue Wettkampfstätte bekommt und alles so nochmal bewusst wahrzunehmen. Und das Podiumstraining lief tatsächlich nicht so gut ab, bis, also in dem Fall die ersten drei Geräte und dann kam das letzte Gerät der Barren. Und das ist immer so der Ablauf beim Podiumstraining, dass wir uns versuchen dran zu halten, wie beim Wettkampf auch. Einmal einturnen, Übung anmelden, so wie es im Wettkampf auch läuft. Und ich habe dann bei der angemeldeten Übung, bin ich direkt beim dritten Element einfach auf den Kopf geknallt. Also ich habe den, beim Pack Ganze habe ich den Holm verfehlt und bin da so quasi über den Holm mit meinem Daumen drüber und dann bin ich auch rückwärts wieder runter auf die Matte, habe meinen Kopf so richtig nach hinten geknallt auf die Matte und war dann mal total benebelt in dem Moment.
Mhm. Und dann, aber ist dir noch nie passiert vorher, oder? Also einer, der so ein Fehler...
Ja, also zumindest nicht an einem Originalbarren, wo die Landung unten drunter halt relativ hart ist, dass es mal im Training passiert. Ja,
ist also schon mal überraschend.
Ja, das war dann so, boah, okay, ich bin da so ein bisschen mal kurz sehr benebelt gewesen und habe die Übung auch nicht zu Ende geturnt. Und dann lag ich da und habe so versucht zu gucken, okay, irgendwie ist noch alles dran, aber mein Schädel hat echt gebrummt. Aber was soll ich denn machen in dem Moment? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich glaube, ich muss das jetzt einfach nochmal machen. Zähne zusammenbeißen und nochmal
also
durch.
Also direkt nochmal ins Gerät.
Ich habe dann, die anderen haben alle eine Runde gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich melde jetzt einfach nochmal eine Übung an. Habe ich dann auch gemacht, habe es dann auch durchgebracht. Aber danach hatte ich ziemliche Kopfschmerzen und dann hat auch der Arzt hat sich das angeschaut und so und haben sie dann relativ schnell festgestellt, das ist ein bisschen wie so ein Schleudertrauma halt, wenn du halt einmal so deinen Kopf nach hinten knallst auf was Hartem und mein Kopf hat's auch, oder mein Hals hat's relativ schnell zugemacht, da ich gemerkt habe, dass es sich alles verspannt hat. Und ich dachte nur so, na toll.
Also alles stand auf der Kippe eigentlich für das große Ende.
Ja, ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen. Das war so nach links, nach rechts geht nicht, oben runter ging auch nicht. Ich dachte so, ja toll, also wenn mein Hals nicht mehr bewegen kann.
Wie viele Tage vorher war das?
Ich glaube, das waren 4 Tage oder drei.
Also
vier Tage
vor dem großen Ende war eigentlich klar, noch nicht klar, ob es überhaupt klappt oder nicht.
Ja.
Und dann muss man ja sagen, so wie du es dann durchgezogen hast, ich meine, viele, die zuhören, haben es vielleicht auch live gesehen, man hat davon halt nichts gemerkt. Also das war halt, als wäre alles normal gewesen. Beim Wettkampf währenddessen hast du ja auch ein bisschen was davon noch gemerkt, oder?
Absolut. Also ich hatte auch den nächsten Tag, war mein Hals total steif und dann am übernächsten Tag, wir hatten dann auch tatsächlich irgendwo, wo ich dann Schmerztabletten eingenommen hatte, was ich eigentlich sehr ungerne mache. Aber wenn du natürlich die Schmerztabletten einnimmst, dann gehen die Schmerzen weg und dann fängst du dich an, wieder eher normal zu bewegen, weil ansonsten ist man immer so versteift und dann versteift sich ja alles noch mehr. Und ja, für mich war dann klar, dass ich auf jeden Fall turnen möchte und wollte und habe da wirklich auch Zähne zusammengebissen und habe alles versucht zu machen, warm zu halten und ein bisschen Tabletten zu nehmen, dass ich es nicht spüre. Und ja, am Ende, also wir waren dann einen Tag vorher dann noch beim leichten Training und dann durch die Wärme ist es echt besser geworden und habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich unter 24 Stunden vorher, bevor der Wettkampf ist, musst du ja auch dein Team benennen. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich kann also.
Bin dabei.
Ich wollte mir das natürlich nicht nehmen. Also wahrscheinlich hätte ich es, also auch wenn es schlimmer gewesen wäre, es war schon schlimmer. Also ich habe schon Kopfschmerzen gehabt und einfach, ja, mein Hals war einfach fest und steif und natürlich nicht so natürlich, wie wenn du halt keine Schmerzen hast. Aber durchziehen wollte ich, weil jetzt, das so kurz davor, dann das nicht zu machen oder aufzugeben, das war keine Option.
Keine Option. Und am Ende war der ja sehr erfolgreich. Du bist dann im Finale gewesen, noch am Barren im Einzel. Das war dann das finale Ende, was du vorhin beschrieben hast. Und in dem Team habt ihr noch Bronze gewonnen. Historisch quasi.
Das war einfach unglaublich. Also wie gesagt, diese ganze Woche war hoch, tief, emotional. Also da gingen alle Gefühle mit mir durch. Und ja, wir haben die Quali ganz gut geschafft. Es war klar, wir kommen ins Mannschaftsfinale. Und dann haben wir das Mannschaftsfinale einfach gerockt dort in München. Das war so cool, so geil mit dem Team, dass wir da Bronze geholt haben. Und das ist ja immer so, wenn du einzelne Medaille holst, ist es schon toll, ist es super, weil deine Leistung einfach sehr, sehr gut war. Aber wenn du im Team gemeinsam eine Medaille holst, freuen sich alle gemeinsam. Und das ist nochmal ein richtig, richtig schönes Gefühl. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und das ist etwas, was einen immer verbindet und immer verbinden wird. Und dass ich
das dann noch. Der perfekte Abschluss eigentlich.
Ja, und dass ich das dann noch ins Barrenfinale geschafft habe, um dann noch quasi nochmal einzeln eine Bühne zu bekommen für meinen Abschluss. Das war natürlich Emotionen pur.
Verstehe ich total. Und dann ging es ja eigentlich auch schon direkt weiter, beziehungsweise der Prozess hat ja schon vorher begonnen. Du hast ein Buch geschrieben, das ist so eines der ersten richtigen Turnbücher, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, als Biografie über deine ganze Geschichte. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden, 45 Sekunden. Erzähl uns doch da mal, wie kam das eigentlich dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Dieser Prozess war ja auch sehr lang, ist bestimmt auch sehr spannend mal zu hören, wie eigentlich so die Geschichte hinter diesem Buch war, wie das abgelaufen ist.
Ja, das Buch ist tatsächlich auch etwas, was ich mir nie irgendwie gedacht habe, dass es sowas passiert. Habe ich auch mir nie irgendwie erträumt. Das kam so, dass ich 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Anfrage bekommen hatte. Und ich bin froh, dass der Autor nicht locker geblieben ist, weil nicht locker gelassen hatte, ja. So rum. Weil er hatte damals dem Pressesprecher eine E-Mail geschrieben. Er hat versucht, mir auf Insta zu schreiben, auf Facebook, über das Management. Und irgendwie hat nie einer so richtig geantwortet. Und dann war das dann so, dass er weitergeschrieben hatte und gesagt hat, hey, ich will dir auch ein Buch zuschicken. Und ich war dann, also ich habe diese E-Mail damals gelesen und dachte mir nur so, oh Gott, nicht noch so einer, der mir irgendwas zuschicken will. Manchmal ist es ein bisschen creepy. Mhm. Aber dann haben wir uns diese Anfrage im Nachgang nach den Olympischen Spielen angeschaut und habe ich gedacht, okay, jetzt schauen wir uns doch diese Anfrage noch ein bisschen genauer an, höre ich mir das mal an, was er mir so zu sagen hat. Und dann das erste Meeting, ich weiß nicht noch, das war so ein Videocall. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ich mir dachte so, oh Gott, was ist das für ein Typ? Es wäre eine Videocall.
Grüße an Andreas Madeleine in diesem Sinne.
Ja. Er ist mit dem Handy, er kennt diese Geschichte. Ja. Er ist einfach rumgelaufen während dem Call. Einfach hin und her gelaufen. Mir ist schwindlig geworden in diesem Call, weil ich halt auf diesen Bildschirm gestarrt hatte zu Hause und dachte mir nur so, was ist denn das für ein Typ? Also, weiß ich nicht. Ganz suspekt irgendwie. Aber er hat mich relativ schnell davon überzeugen können, dass ich irgendwo eine interessante Geschichte habe, wo es sich lohnt, ein Buch zu schreiben. Für mich war so, boah, ich bin jetzt Anfang 30, andere schreiben eine Biografie, die sind irgendwie 60, 70, 80 Jahre alt und können auf ein ganzes bewegtes Leben zurückblicken. Und was habe ich denn mit Anfang 30 schon zu erzählen?
Sehr viel, wie man in dem Buch sieht.
Ja, und dann haben wir uns getroffen und nochmal persönlich, ich gesagt habe, ich muss es auch mal sehen, außer durch diese Scheibe, die sehr gewackelt hat und mir schlecht geworden ist, was es für ein Mensch ist. Und es hat soweit gepasst. Also er konnte mich davon überzeugen und dann haben wir auch relativ schnell einen Verlag gefunden, was ja auch immer nicht so einfach ist. Und wenn man den Verlag hat, ist es immer einfacher, sage ich mal, da eben sowas zu machen, zu produzieren. Ja, und dann haben wir uns Anfang 22, also Februar 2022, uns in einer Ferienwohnung im Schwarzwald quasi getroffen und fast 5 Tage lang miteinander geredet. Er hat Fragen gestellt, ich habe geantwortet, ich habe Geschichten erzählt. Er hat es mit einem Diktiergerät aufgenommen. Und das war so, ja, wie man so ein Buch schreibt. Und dann schreibt er das halt runter. Er wollte das auch selber schreiben, damit er mich besser hört. Weil jedes Mal, wenn er das Diktiergerät natürlich hatte und sich das anhörte und runtergeschrieben hat, hört er ja auch meine Stimme. Und so hat er das runtergeschrieben und das dann in Kapiteln bisschen strukturiert. Und es war eine ganz, ganz spannende Zeit dort, weil es sind viele Themen aufgekommen, die vorher vielleicht auch noch nicht auf dem Tisch waren.
Du warst da ja auch eine der Ersten. Also die Medien haben berichtet, um wieder bei unseren Headlines zu bleiben. Ihr Buch bringt Bewegung ins Turnen, Kim Bui als Impulsgeberin. Und ein anderer Verlag hat geschrieben, Ex-Turnerin Kim Bui, Machtgefälle muss aufgebrochen werden. Also es war ja schon dann damals medial auch sehr stark unterwegs. Hat natürlich auch Themen angesprochen, die so vorher auch nicht klar waren. Also diese ganze Debatte, die vielleicht viele auch kennen, die ja jetzt letztes Jahr auch nochmal groß geworden ist, war ja eigentlich in deinem Buch schon so der Beginn. Nur damals irgendwie noch nicht so mit anderen Turnerinnen oder von anderen Turnerinnen supported.
Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Wir hatten 2021 auch die Fälle in Chemnitz, wo es schon auch um dieses Thema Machtmissbrauch ging. Damals war die Pauline auch ein bisschen alleine unterwegs, weil es noch nicht diesen Support gab, weil viele vielleicht auch noch nicht bereit waren, darüber zu sprechen. Auch ich nicht, also das gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich nicht das Gefühl hatte, die Worte schon dafür zu finden. Sie war in ihrem Prozess weiter. Jeder geht in seinem Prozess in seinem eigenen Tempo. Und für mich war dann mit dem Buch für mich das Thema, wo ich dachte so, okay, das Buch habe ich nie geplant, war nie irgendwo eine Intention, aber wenn es jetzt kommt, dann möchte ich auch irgendwo meine Geschichte erzählen auf meine Art und Weise und habe das dann aus meiner Perspektive erzählt. Aber dass andere noch nicht bereit waren, habe ich damit auch quasi in Kauf genommen. Aber das war für mich mein Prozess und mein Weg und dass natürlich dann jetzt letztes Jahr noch viele weitere Turnerinnen für sich den Prozess gefunden oder gemacht haben und da auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist irgendwo für mich natürlich auch eine Bestätigung, dass ich das nicht irgendwie nur alleine so sehe.
Ja.
Werbung.
Ja, Kimi, bei dir muss ich manchmal wirklich schmunzeln, weil als Teil deines Managements sehen wir natürlich auch deinen Kalender und gerade in diesem Jahr war der sehr, sehr voll. IOC-Termine, DOSB-Termine, Keynotes, du bist ja echt um die ganze Welt gereist und jetzt ist natürlich Weihnachten und wir sitzen hier und es wird ruhiger. Was machen solche Tage denn mit dir?
Ja, ihr als mein Management habt wahrscheinlich am besten einen Überblick über mein Leben und über meinen Kalender. Ich freue mich sehr, dass es jetzt einfach ruhiger wird. Ich genieße die Zeit ziemlich und ich merke auch da richtig, wie Erholung wichtig ist, einen erholsamen Schlaf zu haben, weil wenn der stimmt, komme ich auch einfach runter und dann habe ich auch wieder einen klaren Kopf und habe neue Energie für neue.
Kenne ich total. Gerade in der Zeit merkt man einfach, ja, man kann das ganze Jahr mal Revue passieren lassen und kann sich einfach auch mal ins Bett legen und einfach ausruhen und schlafen und hat keine Termine mehr.
Ja, die kleinen Dinge des Lebens, das sind die, die wichtig sind. Und ins Bett legen, da ist es tatsächlich immer wichtig für mich, dass ich gut liege, dass mein Nacken entspannt ist, dass ich durch einen erholten Schlaf mich regenerieren kann.
Was ist denn da jetzt so dein Goodie beziehungsweise dein Tipp für alle, die besser schlafen wollen?
Ja, genau. Ich schlafe seit einer Weile auf dem Kissen von Blackroll, nämlich dem Recovery Pillow und es tut meinem Nacken wirklich gut. Vor allem, wenn man viel auf Reisen ist, man kann es auch wunderbar mitnehmen, einpacken in den Koffer, aber auch einfach zu Hause ist es ein Must-Have für mich.
Und jetzt haben wir natürlich für euch Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein kleines Goodie für Weihnachten. Und zwar gibt's einen Rabattcode KimBui10 großgeschrieben. Gibt's nicht nur 10% auf das Blackroll Recovery Pillow, sondern auch auf alle nicht reduzierten Produkte. Und von meiner Seite aus auch eine Riesenempfehlung, denn ich schlafe auch schon länger auf dem Blackroll Kissen und kann es wirklich jedem nur ans Herzen legen.
Und noch eine kleine Note von meiner Seite. Vielleicht ist das eine kleine Unterstützung, um entspannt ins neue Jahr zu starten.
Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wie war das denn dann damals? Also das Buch kam ja dann raus. Ich weiß noch kurz davor, da war es natürlich spannend. Okay, was passiert? Es wurde ja dann angeteasert, auf so eine Liste gesetzt. Dann werden ja die Medientermine schon vorher festgelegt. Das ist ja ganz wichtig bei so einem Buch. Gerade weil es auch um diese Spiegel-Bestseller-Liste ging. Wie war das denn für dich, als das Buch dann, es war der 4. März, habe ich das richtig im Kopf, genau, rauskam, wie war die Resonanz? Also für dich jetzt als Emotion im Hintergrund, wie viel positives Feedback, wie viel Kritik kam da auf dich zu? Wie war denn so generell dein Gefühl danach?
Wir haben ja das Buch schon angefangen, Ende Januar so ein bisschen Kapitel für Kapitel ein bisschen anzuteasern. Und damals habe ich ja auch ein Kapitel in meinem Buch veröffentlicht, was bis dahin auch noch keiner wusste, das Thema mit meiner Essstörung. Und ich habe schon im Vorfeld sehr, sehr viel Feedback und Resonanz dafür bekommen, dass ich Dinge anspreche, die bisher einfach eher ein Tabuthema waren. Und es war klar, wenn das Buch rauskommt, dass das alles quasi einsehbar oder lesbar in dem Fall ist. Und es war ein ganz spannender Prozess. Also das Buchgeschäft an für sich ist, habe ich auch nie gewusst, dass es so abläuft. Auch der ganze Prozess vorher, man schreibt was runter, es wird lektoriert, da liest nochmal jemand drüber, dann liest der Verlag drüber, dann macht man das Cover und so weiter und so fort. Also der ganze Prozess super spannend. Und dann wurde das auf die Bestsellerliste, also es kommt drauf an, wie viele verkauft werden. Also wie viel in einer Woche dann verkauft werden. Das heißt, es war ganz wichtig zu gucken, dass möglichst viele natürlich am Anfang das Buch bestellen.
Genau.
Und es gibt Bücher, die sind über eine gewisse lange Zeit immer noch in den Bestsellerlisten, was aber eher bei Biografien ja nicht so der Fall ist, weil es eher so temporär ist, also so ein Mal. Und das heißt, haben wir so versucht zu sagen, okay, wir machen am Anfang ganz viel Werbung, ganz viel raushauen, damit es in den Spiegel Bestseller kommt, um auch diesen ganz coolen Bebber, diesen
Sieht natürlich schon
Kleber drauf
macht
zu
was
haben.
Aus.
Ja.
Schon gut
und
aus.
Also es ist unglaublich, dass Andreas und ich jetzt irgendwie uns Spiegel-Bestseller-Autoren nennen dürfen. Also, keine Ahnung, ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass ich das so richtig mal ausspreche.
Ja, ja.
Aber das war echt, echt spannend, eben das zu sehen. Und diese Resonanz, die dann kam, war auch einfach unglaublich. Weil eben, du hast gesagt, es gibt nicht so viele Bücher vom Touren. Ich glaube, es gibt das Buch von Fabian Hambüchen von Ariella Kesslin aus der Schweiz. Also das sind so die zwei Turnbücher. Jetzt gibt es Julia Steingruber, die hat auch über ihren Weg geschrieben. Also es gibt nicht so viele und das ist schon ja etwas gewesen, wo viele dann plötzlich geschrieben haben, ja, danke dafür, dass du dich so offen verhältst oder dass du offen darüber sprichst, über die Probleme. Weil ja, man sieht oftmals eher die schönen Seiten der Medaille und wenig im Hintergrund, was auch okay ist, weil die Leute schauen sich den Sport an und begeistern sich für den Sport, aber wenige fragen sich ja, was wirklich dahinter steckt. Und wenn man dann mal so einen Einblick bekommt, ist das natürlich sehr, sehr persönlich. Und für mich ist das schon auch irgendwo so ein Nackischmachen.
Mm.
Das ist so, ja, da offen reinblicken zu lassen, was in mir eigentlich abläuft.
War ja auch sehr, sehr persönlich. Wir hatten dann ja auch verschiedene Medienanfragen. Über eine Headline wollen wir natürlich auch sprechen. Wir haben sehr gelacht. Sie soll nicht so viel ... Sexverbot für Turnerinnen. Kim, was war denn da eigentlich los?
Es war vielleicht gerade mal so eine Seite in meinem über 300-seitigen Buch, wo es darum ging, dass meine damalige Trainerin zu mir gesagt hatte, ich sollte mich mehr aufs Turnen konzentrieren, aufs Training konzentrieren und nicht irgendwie Schäfchenstündchen in der Mittagspause machen. Und das wurde dann ein Headliner, wo ich mir denke, über 300 andere
Seiten. Wie viele Seiten hatte das Buch?
Ich glaube 364, 68, so ungefähr.
Ja.
Die muss ich nochmal nachschauen.
Da sieht man mal wieder die Medien, was man dann draus machen kann, um das
Eine
Leute halt klicken.
Zu generieren.
Ja. War auch ein schönes Bild zu dir darunter noch. Also war eine sehr spannende Zeit, wie quasi auch über dieses Buch dann kommuniziert wurde. Also es gab natürlich alles von solchen Schlagzeilen hinzu, aber auch ein bisschen Kritik, was natürlich seitens des Verbandes, aber auch seitens einiger Medien natürlich waren. Was waren so die Punkte, wo du sagst, okay, damit hattest du gerechnet oder gab es auch was, wo du mit nicht gerechnet hast? Wie bist du dann so mit, sag ich mal, negativem Feedback auch umgegangen?
Ich glaube, die größte Kritik, die ich bekommen hatte, war, dass ich erstens mal das Thema, warum ich nicht Pauline vielleicht vorher unterstützt hätte, wo ich mir dachte, so, jede geht ihr Tempo. Und ich habe nicht auf meine Geschichte gewartet. Ich habe mich damals immer hinter die Pauline gestellt, die weiß das auch, aber halt nicht öffentlich. Mhm. Und mir dann so vorzuwerfen, ich wollte nur meine Geschichte dann erzählen und mit dem Buch um Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Damals war noch nie der Gedanke daran, dass es überhaupt dieses Buch überhaupt gibt.
Ja. Wichtig zu sagen auch mal, weil das ist so das meist die größten Kommentare eigentlich so gewesen. Das hat sie absichtlich gemacht, das war doch Strategie. Leute, war es nicht.
Nee, war es nicht, weil es überhaupt diesen Gedanken an dieses Buch oder gab es ja einfach vorher nicht. Und der Gedanke wurde an mich herangetragen oder das Vorhaben. Aber ich wäre nie selber auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Und deshalb, das war so eins, wo ich dachte so, boah, Leute, ihr habt keine Ahnung, was eigentlich die wirkliche Geschichte da dahinter ist. Also, ja. Und das andere war schon, dass ich natürlich auch Kritik bekommen habe, dass ich so ein bisschen so nach dem Motto, ich bin Nestbeschmutzer, dass ich jetzt quasi das eigene System, der eigene, vielleicht irgendwo auch Verband und auch die Umgebung, die mich eigentlich jahrelang unterstützt hat und immer dabei war, jetzt quasi kritisiere oder sozusagen durch den Dreck ziehe. Und ich mir dachte so, boah, nee, also ich habe immer versucht, konstruktive Kritik zu üben, auch nicht irgendwie nur Bashing zu betreiben und sagen, ich möchte jetzt irgendwie eine persönliche Genugtuung und ich möchte irgendwie so da einfach nur draufhauen. Nein, für mich war immer wichtig zu sagen, ich liebe diesen Sport, ich liebe meine Sportart, ich liebe das Turnen und ich möchte einfach, dass alle, die danach kommen, einfach eine bessere Umgebung haben. Das besser haben als das, was ich erfahren habe, weil ich gesehen habe, dass viel falsch läuft und nicht gut läuft in diesem System. Aber die wenigsten sprechen es an. Irgendwo ist man immer mit dabei. Man wird damit groß. Es ist normal. Und dann sagt niemand was. Und natürlich wird sich da nichts verändern. Und ich habe dann eben auch gesehen, dass diese Veränderungen sehr träge bis gar nicht vorangehen. Und dann möchte ich sagen, okay, dann möchte ich das auch mal aus meiner Perspektive schildern. Aber es ist auch ein bisschen vielleicht eher auch ungewohnt bisher gewesen, weil ich immer als die Kimi, die Kim, die eher nichts sagt, die immer mit dem Strom schwimmt und immer mit dabei ist. Und ja, dass ich da mal ein bisschen was gesagt habe, damit sich das alles irgendwie mal verändern kann, war ein bisschen ungewohnt.
Und du hast am Ende ja auch deine Geschichte erzählt, wie du es wahrgenommen hast. Also es war ja dann, es gibt ja so viele Themen in diesem Buch von natürlich dem ganzen Werdegang, von dem Thema Essstörung, wo wir in einer anderen Folge auch nochmal genauer drauf eingehen wollen, zu dem Thema Herkunft, mit deiner ganzen, die ganze Familiengeschichte, wie das bei dir war, wie du aufgewachsen bist, das Studium. Also das Buch ist ja so vielseitig, dass man dann halt natürlich in den Medien nur einzelne Punkte sieht oder auch Menschen sich auch nur das rausziehen, was sie halt wollen. Also es ist am Ende, finde ich, deswegen kann ich es euch allen ans Herz legen, holt euch das Buch, wenn ihr euch fürs Turnen interessiert. Ihr werdet da einfach Kim auch von der anderen Seite nochmal kennenlernen und es ist kein Buch, das Bashing betreibt oder negativ das Turnen darstellt, weil am Ende ist es so eine super versöhnliche Geschichte auch mit der EM, mit dem Karriereende, dass man einfach sieht, wie viel Leidenschaft du in deinen Sport auch gesteckt hast oder hattest für immer.
Danke, genau. Danke, dass du das so erwähnst. Und dazu möchte ich auch einfach sagen, dass ich glaube, Leute hören oder lesen das, was sie hören oder lesen wollen. Also es ist ein sehr vielfältiges Buch und da gibt es viele Themen. Und manchmal pickt man sich halt vielleicht genau nur das raus, was man halt eben sehen oder hören oder lesen möchte.
Oder was die Leute halt klicken, analog der Bildzeitung. wir gehen mal zum nächsten Kapitel, weil nach dem Turnen ging es dann ja und nach dem Buch ging es dann ja auch weiter mit, du warst dann in Paris bei den Olympischen Spielen, aber in einer ganz anderen Rolle. Ich nehme mal die Headline raus, nicht nur Turnerin, Kim Bui als Stimme der Athletinnen im IOC. Wie ging dann deine Geschichte dann nach der Turnkarriere, was sich ja viele immer fragen, wie geht's weiter? Ich meine, du hast ja eigentlich studiert, du hättest jetzt ja auch ins Labor gehen können, hast dich aber nicht dafür entschieden, sondern hast Wahlkampf betrieben bei den Olympischen Spielen. Nimm uns doch mal mit.
Ja, meine Karriere war dann eben nach August 22 bei den European Championships zu Ende. Dann kam das Buch im März 23 raus und ich war immer noch so ein bisschen in diesem Findungsprozess, wo geht's hin? Aber ich hatte schon relativ früh gespürt, dass der Abschluss Master in technischer Biologie nicht unbedingt die Richtung ist, wo es weiterhin gehen könnte. Und habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt diesen Schwung aus der Turnkarriere mit und schau mal, was sich daraus machen lässt. Also, dass ich noch auf dieser Welle der Bekanntheit noch ein bisschen weiter surfe. Das Buch kam raus und dann kam im August 23, da war ich gerade unterwegs auf zur Alpenüberquerung, ich habe eine Alpenüberquerung gemacht, kam der Anruf so nach dem Motto, du, also auch von Britta Heidemann und dem DOSB, und die Britta meinte so zu mir, hey, ich scheide nächstes Jahr turnusgemäß aus der IOC-Athletenkommission, also im Internationalen Olympischen Komitee gibt es dann eine Athletenkommission, bis zu 23 Leute und 12 sind da gewählt. 4 werden bei den nächsten Olympischen Spielen im Sommer in Paris neu gewählt und ich scheide aus. Wäre es denn nicht irgendwie interessant für dich, dass du vielleicht mal deinen Hut in den Ring wirfst und dann Wahlkampf betreibst, um dann vielleicht gewählt zu werden? Und da war ich so, boah, was ist das? Also was tut man da? Was bedeutet das aber auch? Und dann haben wir uns relativ lang und ausführlich darüber unterhalten, auch mit dem DOSB zusammen. Und dann habe ich für mich beschlossen, ja komm, ich versuch's einfach mal. Ich schmeiß meinen Hut in den Ring. Am Ende habe ich dann festgestellt, wir waren 30 Kandidatinnen und Kandidaten für 4 Plätze bei den Olympischen Spielen. Und alle.
Das hat man gar nicht so mitbekommen, dieses ganze Prozess. Irgendwie plötzlich standest du da, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, winkend bei der Abschlusszeremonie, aber was dahinter also gesteckt hat, dann vor Ort, das war irgendwie schon, war nicht so kommuniziert.
Nee, weil es auch irgendwie so ein bisschen im Hintergrund abgelaufen ist, aber ich habe dann tatsächlich, okay, es war klar, wir haben meine Bewerbung reingeschmissen, es ist dann durchgekommen, irgendwann, glaube ich, Ende Januar 24 war dann klar, alle Kandidatinnen und Kandidaten sind veröffentlicht worden. Und dann ging so ein bisschen das Thema Wahlkampf los. Also es ist auch eine ganz verrückte Reise gewesen, weil ich dann sehr viel gereist bin überall, um das irgendwo publik zu machen oder zumindest unter die Athleten zu bringen. Weil alle Athletinnen und Athleten der Olympischen Spiele, die vor Ort sind, können wählen. Du kannst jetzt nicht irgendwie digital wählen, weil die wollen natürlich, dass die Athletinnen und Athleten wirklich selber an die Wahlurne gehen. Bei den Spielen selber. Und dann habe ich versucht, natürlich irgendwo sichtbar zu sein, war auf Veranstaltungen, war bei Wettkämpfen. Ich bin auch zum Beispiel nach Budapest zu den, es waren so urbane Spiele in Budapest für die neuen Sportarten, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also da irgendwo immer sichtbar zu sein für die Athleten, um nicht zu sagen, dann irgendwie vor Ort, die haben mich vielleicht noch nicht gesehen. Also einfach sichtbar zu sein. Und dann war die Hauptaufgabe bei den Olympischen Spielen selber in Paris. Ich durfte nach Paris zum ersten Mal als Zuschauerin in einer anderen Rolle. Klar, ich war 2008 auch als Zuschauerin dabei, aber irgendwo war ich dann trotzdem Ersatzturnerin, also immer noch in dieser Karriere, aber mal nicht in dieser Karriere, sondern aus einer ganz anderen Perspektive. Und dann ging es darum, dass ich so viele Athletinnen, Athleten wie möglich irgendwie...
Von dir überzeugst.
Von mir überzeuge,
und was war so dein Hauptspruch? Hattest du einen Wahlspruch? Oder dein USP, wenn man es so sagt?
Naja, also wir wissen alle, dass Athletinnen, Athleten eigentlich wenig Zeit haben und wenig Fokus. Also für andere Dinge drumherum. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, wo erwische ich die meisten Leute? Und es war, alle Leute müssen ja irgendwann essen gehen. Es gibt eine Mensa. Dann habe ich mich vor die Mensa hingestellt. Es gab ganz viele Regulare. Man durfte sich da nicht aufhalten, dort nicht aufhalten. Und das IOC hat das schon auch smart gemacht, dass es quasi auf dem Weg zur Mensa musst du durch diesen Athlete 365 Hub. Das ist da, wo die Wahlurnen drin sind. Und die Wahlkabinen in dem Fall. Und die Leute mussten immer durchlaufen. Aber dann gab es noch so einen Weg bis zur Mensa. Und dann auf diesem Weg da dazwischen stand ich.
Und hast sie abgefangen?
Hab sie aber einfach abgefangen.
Was war so dein Erster?
Ich habe immer erst gefragt, habt ihr schon gewählt? Das ist immer so die erste Frage. Ah, okay. Und da waren dann direkt so, das siehst du diese Fragezeichen und denken so, was? Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, ihr könnt da wählen gehen. Ich stehe hier und möchte mich für die Athletenkommission anbieten in dem Fall. Und ja, wenn ihr wählen geht, dann kriegt ihr auch noch eine Cappy. Also das war immer so ein Goodie, du musst ja irgendwie die Leute dazu kriegen. Ja. Und das ist für Athleten natürlich ganz toll, wenn du eine Cappy bekommst mit olympischen Ringen drauf Goodie. Und ich sage, die meisten so, ja, oh wow, voll cool. Aber die wenigsten hatten wirklich Ahnung, glaube ich, um was es wirklich geht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen ich angesprochen habe, aber ich würde mal sagen, so 50, vielleicht waren es auch vielleicht 80, Max, also nicht mal 100, würde ich sagen, die dann mal kurz gefragt haben, was ist die Athletenkommission?
Ah, okay.
Und ich glaube, von denen würde ich sagen, ich habe wirklich mit 10 Leuten, ich kann es an 2 Händen abzählen, wirklich ein tiefgründiges Gespräch geführt darüber, was ich erreichen möchte, was überhaupt die Aufgabe der Athletenkommission ist, was meine Position ist und wofür ich stehe. Und also am Ende, ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen, aber es sind, glaube ich, über 8.800 Athletinnen, Athleten zur Wahl gegangen, mhm. was die höchste Wahlquote bisher überhaupt war. Und ja, also das war auch ganz krass. Ich habe, wenn man gewählt hat, hat man nicht nur eine Cappy bekommen, sondern auch einen grünen Punkt auf die Akkreditierung, mhm. sodass zumindest die Leute auch vor Ort schon wussten, aha, okay, der hat schon gewählt.
Nicht mehrfach wählen, ja.
Und ich war am Ende, ich habe auch noch Tage danach, mein Blick ging immer nur auf die Akkreditierung. Ich habe immer nur die Leute, ich habe ja nur die Leute angequatscht, die noch nicht gewählt haben.
Ja, ja.
Ich brauche ja nicht jemanden anzuquatschen, der schon gewählt hat. Das heißt, ich habe immer nur auf diese Akkreditierung gestarrt, habe immer nur so geguckt, ist da ein grüner Punkt oder ist da keiner? Ich habe gar nicht diese Leute angeschaut, sondern ich habe immer nur auf diese Akkreditierung geschaut, ob dieser grüne Punkt da ist und wenn noch kein grüner Punkt ist, ob da AA draufsteht. AA steht für Athlet, also die sind wahlberechtigt. AP kannst du nicht. Und also das war so richtig, so ein richtiger Scan-Blick. Und da habe ich ganz viele Leute angequatscht. Und bin
dann
natürlich
hast du es geschafft.
Ja, ich bin durch das Dorf gelaufen. Ich glaube, ich kenne dieses olympische Dorf, habe ich jede Ecke davon irgendwo kennengelernt. Ich bin in jede Ecke dieses Dorfes gelaufen und mehrmals eben auch und habe da Wahlkampf betrieben. Ist schon anstrengend gewesen, muss ich sagen.
Kann ich nachvollziehen. Aber in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft und wurdest dann gewählt und bist jetzt im IOC. Und damit kommen wir zu unserem letzten Kapitel und zwar Mental Health im Fokus. Bui erklärt Ziele für Athletenkommission. Wie ist denn jetzt aktuell dein Weg? Also wir sind jetzt so ein bisschen im Hier und Jetzt angekommen. Man fragt sich natürlich, okay, was macht Kim Bui jetzt? Ist natürlich immer die Frage, die nach so einer Sportkarriere bei vielen Fragezeichen aufwirft. Was macht man denn danach? Und du hast dich für diesen Weg entschieden und natürlich gleichzeitig auch noch eine Ausbildung zur systemischen Coach gemacht. Und bist ja auch noch Speakerin, also stehst noch auf den Bühnen und inspirierst Menschen. Und da steht so das Thema Mental Health ja auch im Fokus. Warum ist das Thema bei dir so wichtig und was sind so auch ein bisschen die Ziele? Woran arbeitest du gerade? Auf was kann man sich jetzt noch freuen?
Ja, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich selber im Coaching war und ich sehr, sehr viele Aha-Momente für mich erleben durfte. Und ich mir dann irgendwann dachte, oh, ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen da draußen auch irgendwo Aha-Momente erleben, weil das so wertvoll war für mich. Und ich glaube, das kann auch für jeden anderen da draußen irgendwo wertvoll sein, wenn er sich mit Hilfe von außen mal schafft, sich so selbst zu reflektieren, sich ein bisschen zu hinterfragen und eben Dinge für sich erkennt und an sich selber arbeiten kann. Und ich bin der Meinung, wenn jeder ein bisschen mehr Selbstreflexion betreiben würde, würden wir in einer etwas besseren Gesellschaft leben, weil das Zwischenmenschliche einfach wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, oftmals daran scheitert, dass Menschen nicht über ihre eigenen Probleme Bescheid wissen oder ihre blinden Flecke und das dann quasi auf andere projizieren. Und es gibt immer irgendwo Konflikte, weshalb ich der Meinung bin, so ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das zählt auch jetzt schon zu diesem Punkt Mental Health ja mit ein,
ja.
Wo ich sage, ja, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
Und wie würdest du das jetzt oder wie möchtest du das vor allem in die Athletenkommission mit einbringen? Also wie hast du das Thema da für dich quasi jetzt adaptiert, wenn man so die Headline liest?
Das Thema ist, im IOC gibt es schon wahnsinnig viele Themen. Es ist schon viel vorangetrieben worden. Es gibt auch schon den Mental Health Working Program und wo sich Athleten ja sich selbst helfen können. Und da gibt es schon ganz viel, das ist auch ein Bewusstsein dafür geschaffen worden, dass es ein Problem ist, vor allem auch bei Sportlern. Und ich glaube, der nächste Schritt im IOC ist es tatsächlich, da so Programme zu entwickeln, was nicht nur ich mache, sondern eben auch die Experten, um die Leute auch dahingehend zu schulen. Also die Sportler selber und auch die Entourage, also das ganze Stuff da dahinter. Und ich glaube, ein ganz großes Thema ist immer die Kommunikation, das unter die Leute zu bringen. Und da sehe ich mich so ein bisschen auch eben als Botschafterin, um solche Themen zu transportieren. Das ist so allgemein in der Athletenkommission und wir als Athletenvertreter sehe ich, dass wir so Brücken sind zwischen Athleten und Verbänden und der Gesellschaft. Und dass wir da das einfach ein Sprachrohr sind und Multiplikatoren sind und das rausbringen. Und das ist so, glaube ich, es gibt ganz, ganz viel schon. Das ist mir auch erst bewusst geworden, nachdem ich ins IOC gekommen bin, weil ich manchmal so ein bisschen aus dem kleinen Turnen komme. Und dann komme ich da jetzt auf diese ganz große Bühne und da gibt es schon sehr viel Gutes. Aber noch nicht alles ist bei den Leuten angekommen.
Mhm. Wie kann man sich denn dann so die Arbeit jetzt vorstellen? Also wie gestaltet sich das Arbeiten im IOC? Was ist so, wenn man jetzt denkt, okay, die meisten Leute haben so ihren 9-to-5-Job oder sind halt eben Spitzensportler, aber wie gestaltet sich so eine Arbeit im IOC? Was für Aufgaben hast du da? Wie viel reist du da? Wie kann man sich das vorstellen?
Zuallererst muss ich da mal klar sagen, das ist kein Job in dem Fall, sondern nur Ehrenamt. Also ich mache das für die Athleten. Es ist kein bezahlter 9-to-5-Job. Es ist so, dass wir verschiedene Aufgaben haben und auch Verpflichtungen tatsächlich. Also das war uns vorher klar, das ist mitgeteilt worden, okay, die und die Verpflichtung hast du, wenn du reingewählt wirst. Und zum Beispiel gehört dazu, dass wir jeden Monat einen Call haben, dass wir darüber abgedatet werden, was in der olympischen Welt passiert, was es gibt, was woran gearbeitet wird und was die Next Steps sind. Und da haben wir jeden Monat einen Call. Dann haben wir zum Beispiel alle 2 Jahre ein Athletenforum, was wir als Athletenkommission gestalten, was wir da machen. Das ist auch, es geht immer darum, das Programm oder das, was wir haben, rauszubringen an die Leute. Und das merke ich, dass ich dachte mir so, das ist doch ganz easy, das ist doch da, das gibt's doch. Aber es ist nicht für alle nicht alle so einfach zugänglich, beziehungsweise für alle offensichtlich. Und dann haben wir zum Beispiel aber auch die Olympischen Spiele, wo wir auch vor Ort sein müssen, um auch da wieder das an die Athleten zu bringen, Sichtbarkeit zu schaffen und auch da wieder immer wieder das Thema Themen verbreiten. Und genau, Athletenforum, wir haben die Olympischen Spiele, wir haben die Jugendolympischen Spiele und das sind alles so Themen, woran wir arbeiten, wo wir vor Ort sind und wo wir auch miteinander immer ins Gespräch kommen und gucken, woran können wir weiterarbeiten. Und was tatsächlich jetzt auch für mich aus deutscher Sicht ganz interessant ist, wir beschäftigen uns ja gerade mit einer Bewerbung für die Olympischen Paralympischen Spiele in Deutschland. Das ist auch tatsächlich auch ein Thema, womit ich auch ein bisschen was mitgeben kann und auch dran arbeiten kann, um da auch wieder das zu verbreiten, das unter die Leute zu bringen.
Und was ist dann jetzt der Antrieb, dass du sagst, hey, ich mach das. Ich mache das auch ehrenamtlich. Ich mache das auch gerne. Woher kommt diese Energie zu sagen, okay, du hast deine Selbstständigkeit, du hast deine Speaking-Gigs, du bist systemische Coachin. Das ist ja schon noch sehr viel Arbeit dann. Was ist der Antrieb dahinter?
Ich glaube, eben das unter die Leute zu bringen, also das an die Menschen zu bringen, wo ich mir denke, so, es gibt so viel, es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann frage ich mich manchmal so, warum werden die nicht genutzt? Aber einfach, weil die Leute das nicht wissen. Wo ich mir denke, so, ja, okay, dann ist meine Aufgabe, das mal unter die Leute, weil ich ja immer Dinge sage, okay, ich kritisiere Dinge, ich finde Dinge nicht toll, weil es sie vielleicht noch nicht gegeben hat oder weil sie nicht gibt und denke ich mir, okay, die gibt's, aber dann müssen wir auch dafür was tun. Mhm. Und das ist tatsächlich, wo ich jetzt merke, wenn ich selber drinne bin, dass es da schwierig ist, weil
der... Du siehst jetzt mal die andere Seite der Medaille eigentlich.
Genau, und es ist so für mich auch irgendwo fast manchmal erschreckend zu sehen, weil man von außen, man kritisiert gerne. Ich vergleiche das manchmal gerne mit der Politik. Wir sind alle irgendwo unzufrieden und dann meckert man rum. Aber dann sage ich, okay, dann fang doch mal irgendwo an. Wenn du nur rummeckerst, dann in der Politik jetzt ein Beispiel zu sagen, okay, dann geh mal in deine Kommune und mach mal Kommunalpolitik. Das ist der unterste Schritt zu dem, was vielleicht oben in Berlin im Bundestag passiert. Dann fang aber mal ganz unten an. Und wenn du was verändern willst, dann fang da mal an und tu was dafür. Und sich nur hinzustellen und zu kritisieren und zu meckern, das ist immer ganz einfach. Aber dafür was zu tun, und das ist so das, was ich bemerkt habe, dass das doch nicht so einfach ist, wie man das vielleicht sich von außen, wenn man nur außen ist und sich das anschaut. Und das ist so, wo ich sage, ja okay, dann ist jetzt meine Aufgabe, da mal das unter die Leute zu bringen und darüber zu sprechen.
Super spannend und auch ein super toller Abschluss für unsere Die Kim Bui Story Folge. Wir beenden immer mit der gleichen Frage unsere Folgen, wie ihr wisst. Die Frage an das jüngere Ich. Was würdest du der kleinen Kim mit dem ganzen Wissen und den ganzen Erfahrungen und Erlebnissen gerne jetzt so rückblickend sagen, aus dem, was du jetzt so gelernt und erfahren hast?
Das ist eine sehr gute Frage.
Vielleicht auch so ein bisschen inspirierend an. Es gibt ja noch viele kleine andere Kims, die jetzt mit 14, 15, 16 an der Stelle stehen. So ein bisschen rückblickend. Was würdest du so jemandem, respektive dir, quasi in dem als Symbol gerne sagen?
Ich glaube, ich würde gerne meinem jüngeren Ich sagen, dass ich immer gut bin, so wie ich bin. Also auch den, ja, dem jüngeren sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Und hör auf das, was in dir drin ist, weil das leitet dir meistens schon den Weg. Das ist schon richtig so. Oder dieses Gefühl zu haben und dem Weg auch zu folgen, ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, sich dann nicht selbst zu verlieren, aber trotzdem ja, sich selbst zu sein. Also sei du selbst, ist auch so ein Motto für mich. Und bei dem, was man macht, immer Spaß haben auch. Also dabei sein, das mitzunehmen, ja, Dinge vielleicht auch mal ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Und ich glaube, alles, was passiert, hat irgendwo seinen Grund. Also es ist, man weiß es vielleicht nicht in dem Moment, just in dem Moment, aber vieles erscheint dann in der Zukunft, wenn man dann zurückblickt, dann doch irgendwie logisch,
ja,
wenn man das so sagen kann, aber dass es dann doch irgendwo Sinn ergibt und dass man da wirklich so seinen Weg gehen darf.
Sehr schön gesagt. Und damit beenden wir die Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns, schickt uns gern euer Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Kimi, dass du uns so offen deine Geschichte erzählt hast und die Einblicke nach dem Karriereende mit uns geteilt hast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Folgt Kim in jedem Fall auf LinkedIn und Instagram. Es gibt noch viel zu erleben und mit zu begleiten. Da steht noch einiges an, glaubt mir. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert unter dieser Folge, folgt uns auf Social Media oder schreibt uns eine E-Mail. In diesem Zuge auch nochmals vielen Dank an BlackRoll für die Unterstützung dieser Folge. Diese Folge wurde unterstützt von BlackRoll.